wenn ich auf Schweizerdeutsch oder muss irgendjemand auf Hochdeutsch haben? Schön. Gut. Also, ich mache jetzt etwas, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Nämlich, ich predige über den Epheserbrief. Yes. Das letzte Mal, wo wir über den Epheserbrief etwas gehört haben, war es noch November. Und zwar die erste Hälfte. Am 14. November haben wir das Ende vom Epheser 3 behandelt. Wenn ihr euch nicht mehr erinnert, was dort so alles war, dann möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch das über den Podcast nochmal hört oder einfach mal kurz reinhört. Man kann übrigens auch einstellen, dass ich schneller rede, als ich in echt rede, falls einem das hilft. Und dann ist man auch schneller fertig mit dem. Genau, also auf der Webseite unter Podcast kann man das anklicken und dann, wenn man runterscrollt, dann findet man dann irgendeines Mal den 14. November und natürlich die vorher auch und die nachher auch. Man kann sich das alles nochmal reinlassen. Also heute geht es mit dem Epheserbrief weiter. Wenn man nochmal den Epheser als Ganzes bis zu diesem Punkt betrachtet, einfach kurz um das repetieren, im Kapitel 1 haben wir verschiedene Sachen vorgestellt bekommen. Da war zum einen das Geheimnis, das Gott uns durch Jesus gelüftet hat. In den ersten Versen steht, Gott hat das Geheimnis schon vor der Erschaffung der Welt festgesetzt und es in der gegenwärtigen Zeit der Apostel und Propheten erschlossen. Das Geheimnis ist, dass Gott beabsichtigt hat, in und durch Jesus alles zu erfüllen und auszuführen, wo er über die Jahrtausende versprochen hat. Der Paulus betet dann auch noch konkret für die Christen in Ephesus. Er bittet Gott, dass sie mit dem Geist vor Weisheit und vor Erkenntnis, vor Offenbarung erfüllt werden, damit sie das Ausmaß vom Erbe erkennen, wo sie durch Jesus bekommen haben. Und das Erbe und die unfassbare Macht, die in uns wirkt, verstehen können. In den Kapiteln darauf führt Paulus dann auch aus, dass ein Teil von dem Geheimnis, wo er vom ersten Kapitel aus schon darüber redet, dass das ist, dass Gottes Versprechen nicht nur für Israel als sein erwähltes Volk, sondern durch den Glauben auch für uns als Nichtjuden, als Heiden gültig ist. Er redet von dem Erbe, wo Gottes Volk gehört, an dem wir als Kinder Gottes durch den Glauben dürfen teilhaben. Mit dem Ziel, dass, und da kommt das Geheimnis wieder ins Spiel, dass unter Jesus als Haupt von allem die Familie Gottes eins wird sein. Und zwar auf dem Fundament, am Ende von Kapitel 2 ist das gestanden, von den Aposteln und den Propheten. Die Apostel und Propheten bilden den Inhalt vom Wort Gottes und die Mitte, der alleinige Bezugspunkt von all dem, was sie sagen, das ist Jesus. Also das Haupt oder der Eckstein, mit anderen Worten, von diesem Fundament, das ist Jesus. In Jesus ist alles erfüllt, was sich Gott für die Menschen und für die Schöpfung ausgedacht hat. Und dann kommen wir zum Ende von Kapitel 3, und das ist die Predigt vom 14. November, das Kernstück, wo uns der Paulus möchte anführen mit seinen Ausführungen über Erbe und Geheimnis und Geist und Einheit und so weiter. Nämlich, wir sind Erbe und Kinder. Und wenn wir das sind, dann ist Gott unser Vater. Und zwar der Vater, von dem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erde ihren Namen hat. Und wenn ihr es im Detail nochmal möchtet, buchstabiert haben, dann könnt ihr das noch hören. Auf dem Internet, auf unserer Webseite. Die ersten drei Kapitel sind sozusagen der theoretische Unterbau von dem, was Paulus nachher in den nächsten drei Kapiteln schreibt. Also das wäre der Theorieteil, das L-Büchli. Was ab Kapitel 4 steht, das tun wir im Licht von dem, was in den ersten drei Kapiteln war, verstehen. Und auch anwenden. Kapitel 1 bis 3 erklärt der Paulus und ab Kapitel 4 gibt er Anweisungen. Und leitet das mit dem heutigen Predigttext ein. Mal die erste Folie. Epheser 4, Vers 1 bis 2. So ermahne ich euch denn, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld als solche, die einander in Liebe ertragen. So einen kurzen Predigttext haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und doch setzt der Paulus mit diesen Worten den Ton für all das, was nachher kommt in diesem Brief. Bis zu diesem Punkt war es immer, was hat Gott für dich gemacht? Und ab spätestens da merken wir, dass das Leben auch weitergeht. Ich meine nicht, dass es irgendwie, das, was vorher war, einfach irrelevant wird, weil das Leben weitergeht. Nein, ich meine, so wie der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Maul von Gott kommt, so lebt der Mensch auch nicht nur von der Erkenntnis alleine, sondern er lebt, indem er Entscheidungen trifft, indem er handelt, indem er wett und tut. Jesus sagt in Matthäus 12, ab Vers 33. Jesus sagt ab Matthäus 12, ab Vers 33, dass ein Baum nur die Frucht tragen kann, wo in ihm ist, zu tragen. Das heisst, ein Äpfelbaum kann keine Zwetschge tragen. Das geht einfach nicht. Ein schlechter, kranker Baum kann keine gute Früchte tragen. Und ein guter, gesunder Baum, wo am Wasser wächst, wird gute, saftige, reife Früchte tragen. Das, was der Paulus in den ersten drei Kapiteln schreibt, ist die Basis, auf der unsere Fähigkeit, gemäss Gottes Vorstellungen zu leben, basiert. Also, dass wir das können wir nur, weil das stimmt, was in den ersten drei Kapiteln ausgeführt wird. Er sagt uns sozusagen, was für ein Baum wir sind. Aber weil wir Menschen sind und damit ist es damit nicht gegessen, sondern ich habe das in früheren Predigten auch schon mal immer wieder als Aufzählung gebracht, dass wir von der Konsequenz der Sünde befreit worden sind, dass wir gegenwärtig befreit werden von der Macht der Sünde, aber dass der Moment erst noch kommt, wo wir auch von der Gegenwart von der Sünde frei gemacht werden. Ja. Solange das Zweite noch am Werk ist und das Dritte noch kommt, umgibt uns und durchdringt uns die Sünde. Und dann kommt es wirklich auch darauf an, was wir denken, entscheiden und machen. Es kommt darauf an, was wir uns aussetzen und es kommt darauf an, womit wir unsere Gedanken und unseren Alltag und unser Innenleben konfrontieren. Darum sage ich es nochmal anders. Wir haben seit dem 1. August letztes Jahr eigentlich ein Überthema, das auch weiterhin beibehalten wird. Das Überthema heisst Himmelsbürger. Wir sind Himmelsbürger, weil wir zu Gott gehören. Jetzt, ein Bürger von einem Land hat gewisse Rechte, das haben wir auch schon mal behandelt, gewisse Sachen, die ihm oder ihr zustehen. Und Paulus erklärt uns eigentlich in den ersten drei Epheser Kapiteln unser himmlisches Bürgerrecht. Jetzt ist es aber so, dass ein Bürger auch gewisse Verhalten oder Pflichten vorgeschrieben bekommt. Und diese Verhaltensregeln oder eben Pflichten sind von Land zu Land, manchmal sogar von Dorf zu Dorf, verschieden. Was uns der Paulus jetzt in den Kapiteln 4 bis 6 erklärt, das sind unsere Himmelsbürgerverhaltensregeln oder Bürgerpflichten von mir aus. Wenn wir das so hören, dann kann das in uns einen ziemlichen Druck ausüben. Wir hören schnell, man muss. Und dann ist erstmal alles schlecht. Denken wir daran, dass Gott uns die Sachen nicht sagt, weil er irgendwie Angst hat, dass alles aus Fugen geratet, ist es ja eigentlich schon. Und er wird auch nicht irgendwie verrückt, wenn alles nicht so läuft, wie er das will. So ist Gott nicht. Aber Gott hat uns geschaffen und er kennt uns. Er weiß, was für uns gut ist. Er weiß, mit welcher Absicht er uns geschaffen hat und zu was er uns geschaffen hat. Und darum weiß er auch, was gut für uns ist. Und er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was uns kaputt macht und er weiß, was uns aufbaut. Und die Verhaltensregeln, die uns der Paulus in den nächsten Kapiteln vorstellt, das ist nicht einfach irgendetwas, was aus der Luft greift oder wo Gott aus der Luft gegriffen hat, sondern das sind geistliche Gesetzmäßigkeiten, die auch zu praktischen Gesetzmäßigkeiten in unserem Leben werden, die unser Leben regieren, egal ob wir damit einverstanden sind oder nicht. Lass mich ganz klar sein, was wir da lesen, das ist der Preis, der uns für die Nachfolge abverlangt wird. Ich sage es euch nochmal, Gott nimmt in unserem Leben so viel Raum ein, wie wir ihm geben. Wir geben ihm Raum, indem wir im Gehorsam sind und indem wir für ihn und auf ihn hin leben. Das heisst, indem wir alles, was wir machen, wegen ihm machen. Alles, was wir entscheiden, wegen ihm entscheiden. Jeder Gedanke, wie es im 2. Korinther Vers 10, Vers 5 heisst, jeder Gedanke gefangen nehmen und ihm gegenüber, Jesus gegenüber, gehorsam machen. Und vielleicht steht jetzt der ein oder andere von euch vor einem riesen Berg und denkt sich, das schaffe ich nie, das aufzuräumen. Oder das ist mir recht zu viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber das ist eigentlich gut, dass wir das merken. Dass wir kaputt sind. Das ist der Anfang. Der Anfang vor Weisheit. Der Anfang vor Erkenntnis. Und der Anfang vor Heiligung. Und wisst ihr was? In Philipper 1, Vers 6 steht, ich habe die feste Zuversicht, dass der, der das gute Werk in uns angefangen hat, es auch wird vollbringen. Gott erwartet von niemandem, dass wir von heute auf morgen auf dem Gipfel von diesem Berg stehen. Und er erwartet auch nicht, dass der Berg morgen ein Tal ist, weil wir das Schaufeln für Schaufeln alles in einer Nacht weggeschafft haben. Gott erwartet nicht, dass wir alles auf einmal machen. Er will aber, dass wir Schritt für Schritt mit ihm zusammen dort durchgehen, wo er uns durchführt und wo er unser Augenmerk darauf lenkt. Gehorsam fängt an mit einer einzigen Entscheidung. Heute vielleicht sogar, gerade jetzt, und führt am Schluss in die Fülle, die uns Gott möchte geben. Und Gott wünscht sich, dass wir ihm aus Freude und aus Liebe und aus Überzeugung gehorsam sind. Und darum hat der Paulus in diesen ersten drei Kapiteln so lang und ausführlich und wiederholend das dargelegt, was wir sind, was wir haben, was Gott uns gibt, was Gott uns geben möchte. Und das ist eine wunderbare Sache, die er uns dargelegt hat. Und diese Sache, das Wunderbare, das Erfüllende, das ist der Grund, warum er auch um mehr bittet für die Epheser. Weil je mehr wir das verstehen, je mehr wir das erkennen, umso einfacher fällt uns Nachfolge. Von dort kommt die Kraft, das auszuführen, wo eben in den nächsten Kapiteln dann kommt. Also, jetzt gehen wir mal zurück zu unserem Predigttext. Yes, genau. Und verstehen wir ihn als einen Übergang von dem, was wir bis jetzt hatten, bis zum 14. November, also die ersten drei Kapitel vom Epheserbrief. Und denken wir daran, dass das, was dort gestanden ist, uns prägen soll im Verständnis von dem, wo jetzt dann eben kommt. Also ich lese es nochmal vor. So ermahne ich euch denn, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld als solche, die einander in Liebe ertragen. Als allererstes fällt uns die Formulierung ins Auge, dass der Paulus sich als Gefangene im Herr bezeichnet. Er versucht damit nicht, irgendwie Mitleidspunkte zu gewinnen, dass er uns leid tut oder so, sondern in einer früheren Predigt zu dieser Serie habe ich mal darüber geredet, was der Paulus alles eigentlich aufgegeben hat für den Glauben. Was ihm alles aus seinem Leben weggefallen ist und was er hat müssen für Überzeugungen aufgeben, wo er zum Glauben gekommen ist. Die Formel Gefangene im Herr soll sich ähnlich auswirken wie das, was er am Anfang von Kapitel 2 gesagt hat, nämlich der Paulus hat gesagt, von diesen Wort könnt ihr sehen, dass ich eine grosse Vertrautheit habe mit dem Geheimnis, das ich euch darlege. Und hier soll es eben sein, schaut, ich weiß, von was ich rede. Er soll seinen Leser klar machen, das ist nicht irgendein Jüngling, der da easy, trocken und gemütlich im hintersten Zimmer von seiner riesen Villa sitzt und da halt gute Ratschläge anbretscht, sondern das ist der Paulus, der das alles gelebt und durchlebt und immer noch an seinem eigenen Leib muss erleiden. Er weiß, nicht nur, weil er ein gebildeter Mann ist, sondern weil das, was er sagt, in seinem Leben sich wie ein Hagel niedergeschlagen hat. Ich, der Gefangene im Herr, schreibt er also, ermahne euch, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist. Welche Berufung meint er da? Er meint die Berufung aus dem Tod raus, das ist der Anfang von Kapitel 2, ins Leben hinein und in die Gotteskindschaft, kurz in die Himmelsbürgerschaft. Der Paulus ermahnt uns da also, ihr seid Himmelsbürger. Ihr seid ins Leben eingetreten, ihr habt den Status Gotteskinder. Und jetzt schaut doch, dass er euch auch ein bisschen so verhaltet. Und damit eben leitet der Paulus und setzt den Ton für den Rest vom Epheserbrief ein. Und jetzt geht es darum, wie verhaltet sich also ein Himmelsbürger? Was macht es Gottes Kind? Und wie wandeln wir eben würdig dieser Berufung, wo wir bekommen haben. Heute schauen wir uns einfach mal nur die drei kleinen Wörtchen an, die ihr hier seht. Und zwar mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld. Es ist bezeichnend, würde ich sagen, dass der Paulus mit diesen drei Begriffen eigentlich seine Ausführungen anfängt, weil es sind nämlich alle drei Relationsbegriffe. Das heisst, das sind Wörter, die damit zu tun haben, wie dass wir miteinander umgehen. Es sind Wörter, die nur Sinn machen im Kontext mit anderen Menschen. Wenn ich allein irgendwo als Einsiedler irgendwo wohne und mit niemandem und nichts Kontakt habe, dann kann ich noch so demütig und sanftmütig und geduldig sein. Und das bringt kein Mensch etwas. Das erste von diesen Worten, Demut, in seinem Buch «Pardon, ich bin Christ», vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, vom C.S. Lewis, schreibt der Lewis davon, dass wir als Christen nicht dazu angehalten sind, uns als Fußmatte benutzen zu lassen. Demut ist nicht das Gleiche wie Passivität. Passivität ist, jeder darf mit mir machen, was er will. Der Grund, wieso dass Menschen passiv sind, ist sehr oft etwas wie, sie denken, dass sie es nicht wert sind, dass man freundlich zu ihnen ist oder so. Oder sie meinen, dass sie anderen so Schmerzen ersparen können oder Konflikt vermeiden können. Aber für Demut haben wir einen anderen Beweggrund. Wenn wir das ganz genau möchten wissen, dann können wir das natürlich in der Bibel nachlesen, wie das aussehen soll. Und ich denke da zum Beispiel an Philipper 2, Abvers 3. Demut bedeutet, nichts aus Rechthaberei zu machen oder aus eitlem Ehrgeiz, sondern eben der andere höher als sich selber erachten. Und jeder, der demütig ist, soll auch den Vorteil des anderen im Auge haben und nicht nur der eigene. Wir sollen also nicht rechthaberisch sein oder aus eitlem Ehrgeiz handeln. Und was heisst das? Denken wir mal an den letzten Streit, den wir mit jemandem hatten. Also ich denke, da kann sich jeder in diesem Raum irgendetwas ausdenken. Egal, mit wem wir den Streit hatten. Warum haben wir gestritten? Es gibt da verschiedene Auslöser. Und ich möchte mal zwei mögliche Auslöser mit euch anschauen. Wir streiten, weil wir denken, dass wir Ungerechtigkeit aufdeckt haben und das möchten aushandeln. Oder wir streiten, weil wir oder jemand anderes ein Recht auf etwas hat, wo wir oder die andere Person nicht bekommen und das muss berichtigt werden. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich trinke zum Morgen sehr gern Schwarztee. Und eigentlich immer. Jeden Morgen trinke ich eine Tasse Schwarztee. An einem Morgen stehe ich auf, wir machen uns vorbereiten und sitzen am Tisch an, aber meine Frau hat vergessen, mir einen Schwarztee anzustellen. Ich habe schlecht geschlafen, ich bin nicht so gut aufgelegt und fange wegen irgendeiner Kleinigkeit an zu schimpfen. Und ich mache das, weil ich das Gefühl habe, dass ich ungerecht behandelt worden bin. Ich habe meinen Schwarztee nicht bekommen. Und darum habe ich ein Recht auf Wiedergutmachung oder wenigstens eine Entschuldigung und ein bisschen Rücksicht und ein bisschen Aufmerksamkeit. Jetzt, man kann geteilter Meinung sein, ob das eine berechtigte Anforderung ist, die ich da hatte. Aber was es auf jeden Fall nicht war, ist Demütig. Demut im christlichen Sinn bedeutet, denn wenn ich meine, besser dran zu sein als mein Gegenüber oder moralisch überlegen zu sein, dass ich trotzdem den Vorteil des anderen suche und nicht der eigenen. Vielleicht hat meine Frau auch schlecht geschlafen. Das passiert. Vielleicht beschäftigt sie an diesem Morgen irgendetwas, was sie einfach nicht aus dem Kopf rausbringt. Oder vielleicht hat sie einfach auch nicht realisiert, dass mir der Tee so wichtig war. Und Demut heisst in diesem Moment für mich, so wie das der Paulus in Philipper 2, Vers 4 sagt, nicht nur der eigene Vorteil im Auge zu haben, sondern auch der vom anderen. Das heisst, ich reagiere auf mein Gegenüber so, als würde ich ihnen zutrauen, dass sie nichts gegen mich haben. Oder dass sie nicht aus lauter Bosheit an mir handeln. Und was wir bei all dem nicht vergessen dürfen, unsere Demut ist immer eine Haltung, die uns nicht nur gegenüber unseren Mitmenschen, sondern auch gegenüber Gott ausweisen. Ich kann demütig sein, weil ich mir meinen Platz bei Gott immer kann sicher sein. Weil dann muss ich auch keine Angst haben, dass ich zu kurz komme oder dass mir etwas fehlt, das ich brauche. Nichts kann mir das Recht nehmen, dass ich Gottes Kind bin und dass ich Erbe bin und dass ich Himmelsbürger bin. Aus dieser Identität heraus, die mich eben in der Liebe festigt, das ist Ende von Epheser 3, kann ich demütig sein und den Vorteil des anderen suchen, auch wenn das bedeutet, dass ich meinen eigenen Vorteil aufgebe. Das zweite Wort, das wir hatten, ist Sanftmut. Es ist so, man kann in aller Demut trotzdem grob sein mit seinem Mitmenschen. Darum schreibt der Paulus da eben als nächstes mit aller Demut und Sanftmut. Sanftmütig mit unseren Mitmenschen umgehen. Was heisst das genau? Ich habe in den letzten 2 Jahren, wo ich am Lernen war, was das ganz konkret heisst, Vater zu sein, etwas festgestellt. Und zwar sehr viele Reaktionen, die wir haben auf unsere Mitmenschen, auf unsere Nächsten, dass die sind ganz automatisch. Das ist unwahrscheinlich, was da zum Teil für Reflexe vorkommen. Und ich meine damit nicht einfach nur so den Jö-Effekt, wenn zum Beispiel meine Tochter etwas mega Herziges macht, das passiert ab und zu. Oder irgendwie, wenn wir ein Baby brüllen hören und es in uns ein bisschen, ja, wir dem möchten Trost bringen. Sondern ich meine zum Beispiel die Tatsache, dass wir uns gewaltig zusammenreissen müssen, wenn uns jemand wehtut, dass wir nicht umgehen. Und diejenigen von uns, die mit Geschwistern aufgewachsen sind, die wissen vielleicht, haben ein bisschen ein tieferes Verständnis von dem, was ich meine. Oft, wenn mir zum Beispiel die Aletia irgendwie einen Löffel an den Kopf wirft, das tut übrigens weh, oder mit ihren scharfen Krallen irgendwo mal wieder ein bisschen Blut geflossen ist, oder wenn sie beide Hände ganz tief in meinem Bart verknotet hat und sich mit ihrem ganzen Körpergewicht dranhängt. Ich bin an mir selber verschrocken. Weil sehr oft meine erste Reaktion war, ihr irgendwie weh zu tun. Sanftmut, das ist eine Haltung, die wir gegenüber unserem Nächsten haben müssen. Eine Haltung, mit der wir unsere Reflexe außer Kraft setzen. Und unserem Gegenüber mit Freundlichkeit und eben mit Sanftheit begegnen. Und das gilt nicht nur für Babys, sondern auch für erwachsene Menschen. Das bedeutet, dass ich der Aletia ihre Finger vorsichtig aus meinem Bart rausfädle, obwohl es mir wehtut, oder ohne, dass ich ihre kleinen Handgelenke zu fest zusammendrücke. Es bedeutet, dass ich sie dann halt schnell ins Badzimmer trage und ihre Fingernägel schneide, ohne dass ich ihre nochmal ganz fest auf die Hand drauf slappe oder so etwas. Es bedeutet, dass ich den Löffel wieder aufnehme und ihre Hilfe zu essen, ohne dass ich sie noch anfauche oder so etwas. Sanftmut bedeutet, einem unhöflichen Bettler auf der Straße nicht einfach noch die Meinung zu sagen, weil ich gestresst bin und das jetzt der letzte Faden war. Es bedeutet, dass wir unserem zu gesprächigen Nachbarn nicht einfach aus dem Weg gehen. Es bedeutet, dass wir der Fußball, der uns an den Kopf geflogen ist, nicht so weit wie möglich in den Wald rausgehen, weil es weh da hat. Sanftmut bedeutet, unsere Reflexe außer Kraft zu setzen und mit unseren Mitmenschen nicht grob, sondern eben sanft umgehen. Weil wir nämlich demütig gegenüber unserem Mitmenschen sind. Aber es braucht auch ein drittes Element, damit das alles gelingt. Und das ist die Geduld. Wir können noch so demütig und sanftmütig sein, wenn es genau 3 Sekunden lang hebt, dann bringt uns das relativ wenig. Ihr kennt sicher die Geistesfrüchte, oder? Also das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Wenn ihr sie euch noch fertig durchsagt, dann merkt ihr auch, dass Sanftmut übrigens auch dabei ist. Geistesfrüchte, das sind Charaktereigenschaften, wo Gott durch seinen Geist in uns möchte anwachsen lassen. Es sind Manifestationen von Gottes Wille und Gottes Geist in uns. Also sozusagen eine Fleischwerdung von der Heiligung. Frucht, die wächst über eine gewisse Zeit an. Also haben die sicher schon alle gemerkt, wenn der Äpfelbaum blüht, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass am nächsten Tag Äpfel dran hängen. Auf jeden Fall nicht Äpfel, die du essen kannst. Bei einem Apfel geht das aber von selber. Also den musst du nicht jeden Tag zum Äpfelbaum anlaufen und dem gut zureden, dass er gute Früchte dranhängen. Vielleicht hilft es, ihr könnt es mal ausprobieren. Aber der Äpfelbaum, der schafft das von selber. Weil das in der Natur vom Baum liegt. Beim Mensch ist das ähnlich, aber anders. Ähnlich, weil auch an uns Frucht sozusagen wächst. Anders aber, weil die Frucht nur dann reif werden kann, wenn sie auch in unserem Leben integriert wird, wenn wir sie ausleben. Das heisst, wir haben keine Ausrede, dass zum Beispiel Gott die Frucht der Geduld in mir noch nicht zur Reife gebracht hat und wir darum aufbrausend und ungeduldig sind. Die Frucht ist einfach noch nicht gewachsen. Nein, Gott erwartet von uns, dass in dem Mass, wie die Früchte von seinem Geist in uns vorhanden sind, dass sie auch in unserem Leben rauskommen. Nicht erst, wenn sie reif sind, sondern auch dann, wenn sie erst so kleine Knospen sind. Und nur damit wir das alle richtig verstehen, die Früchte vom Geist, die wachsen in uns allen, wenn wir zu Jesus gehören. Also es ist nicht so, dass im Köbi ist halt noch überhaupt keine Spur von der Frucht von der Geduld. Dort wächst im Moment die Frucht von der Liebe. Nein, die Früchte, die der Paulus aufzählt, die wachsen alle in uns an, durch den Geist, der in uns wirkt. Und wenn wir die drei Elemente, Demut, Sanftmut und Liebe und Geduld zusammennehmen, dann, und sie umsetzen natürlich, wenn sie den Umgang, den wir mit den Menschen haben, prägen, dann werden wir eben erfüllen, was der Paulus da am Schluss noch schreibt, dass wir einander in Liebe ertragen. Und wieso? Weil Gottes Ziel, das habe ich immer wieder schon gesagt, Gottes Ziel immer und in allem ist, dass wir Beziehung haben mit ihm und miteinander. Beziehung, wo er damit umschreibt, dass er sagt, wir sollen eins sein. Mit ihm und miteinander. Was meint ihr, welchen Stellenwert müssen die Elemente in unserem Leben haben, damit wir sagen können, ich bin eins mit Punkt, Punkt, Punkt. Probieren wir das mal aus. Ich bin eins mit meiner Frau oder mit meinem Mann. Oder ich bin eins mit meinem Bruder, mit meiner Schwester. Ich bin eins mit meiner Tochter, meinem Neffe oder meiner Nichte, meinem Sohn, meinem Freund oder meiner Freundin, meinem Kollegen, meiner Kollegin, meinem Pastor. Überlegen wir uns mal, was das bedeuten würde, dass wir so fest die Elemente in unserem Leben umsetzen können, dass wir das voneinander sagen können, dass wir eins sind. Demut, Sanftmut und Geduld, damit wir einander in Liebe ertragen können und damit wir immer mehr eben gemäss der Berufung, die wir haben, können leben können. Als Himmelsbürger, als Gottes Kinder. Als Eis. Ich möchte zum Schluss noch beten. Lieber Vater, du hast uns so viel gesagt. Du hast uns dein Wort gegeben, damit wir forschen darin, damit wir lernen können. Du hast uns deinen Geist gegeben, damit das, was du uns sagst, was du in uns möchtest, anwachsen lassen, dass das wirklich auch die Kraft und den Platz hat, was es braucht, damit es werden kann. Herr, ich danke dir, dass du uns zuerst einmal sagst, wer wir sind. Und dass du uns dann hilfst, zu verstehen, was das bedeutet für was wir machen, was wir denken, was wir entscheiden. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, an einem Punkt anzukommen in unserer Beziehung mit dir, wenn wir nicht schon dort sind oder wieder möchten dort ankommen. Dass du uns hilfst, dort anzukommen, dass wir können aus Freude und aus Liebe und aus der Beziehung mit dir erfüllen, was du dir denkst. Hilf uns, Herr, im Schritt mit dir vorwärts zu gehen. Und schenke uns Freude. Schenke uns Liebe. Schenke uns Demut. Geduld. Sanftmut füreinander. Wir gehören dir. Und wir freuen uns darauf, auf den Tag, Herr, wo du das alles wirst in uns zur Erfüllung bringen. Wir haben dich lieb. Amen.